Also ich habe auch gedacht, eigentlich musst du ja mit der Europameisterschaft starten. Und ich wollte das eigentlich komplett weglassen, aber dann hat die Julia jetzt dann doch. Und danke eigentlich, dass du mir das abgenommen hast, weil ich habe zu meiner Predigt keine gute Überleitung gefunden aus dem ganzen Fußballthema. Ja, aber das so, ich fand das so schön, wie du das mit dem Leid und mit der Hoffnung beschrieben hast. Man merkt einfach, dass du für Schalke bist normalerweise. Ne? Kennt man dann. Ich konnte nicht mit Fußball eigentlich anfangen, weil ich eine ganz andere Überleitung unbedingt schaffen wollte, nämlich von letzter Woche vom Friedel. Der Friedel hat ja so die Angewohnheit, uns irgendwelche Texte mitzubringen und die dann komplett neu auszulegen. Dann da so einen komplett neuen Gedanken zu bringen. Das ist ja so, ich weiß, manchmal mache ich das so, wenn ich dann Zeit am Sitz da, dann schreibe ich gern mit. Ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt und ich habe so meine Utensilien dabei und kann so mitschreiben, hilft mir. Ne? Also ich kann euch den Tipp geben, macht das, also nicht bei meinen Predigten, da lohnt es sich nicht, aber bei anderen Predigten, schreibt dann ruhig mal mit. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, es hilft mir, so die Gedanken mitzunehmen und zu behalten auch wirklich. Und dann saß ich da letzte Woche und schrieb so mit und ich dachte, ja, bin ich einverstanden und so weiter. Und dann kam er zu dieser Geschichte mit Jesus im Tempel. Ja. Und behauptete, dass Jesus nicht zornig gewesen sei. Und kennt ihr das, wenn ihr so was hört und ihr seid so innerlich und ihr macht einen Haken nach dem anderen? Ja, und dann ist wieder eine Aussage und dann sollst du eigentlich wieder einen Haken machen und dann merkst du plötzlich, oh, nee, Moment mal. Also ich habe zumindest mal aufgehört zu schreiben in dem Moment. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich mitschreiben soll. Ne? Ich habe ja schon mal bei einer Predigt ich gedacht, so jetzt, Friede, gleich gehen wir raus und holen Steine, ja, und machen dem ein Ende. Ist ja gut, dass er uns herausfordert. Ne? Das hat mich so die ganze Woche herausgefordert, so dieser Gedanke, dass Jesus, als er im Tempel da diese Händler da rausgeschmissen haben, weil sie sein Haus entehrt haben, dass Friede behauptet hat, da war gar kein Zorn in Gott, in Jesus drin. Mir hat dieser Text eigentlich immer geholfen, um mir meinen Zorn so zu begründen. Also zu sagen, na ja, Gott ist eben so und ich bin nach seinem Bild geschaffen und dann ist eben dieser Zorn in mich hineingeschaffen und deshalb ist das ganz normal, dass ich auch zornig bin. Ich habe das schon das eine oder andere normal hier so berichtet und weil ihr mich lieb habt, verzeiht ihr mir die Dinge ja auch, wenn ihr mich kennt und ihr verliert da nicht die Achtung. Aber ich erzähle das immer sehr gern, dass ich so gern so Filme gucke, wo so Rache geübt wird. Ich liebe solche Filme. Ja, so The Equalizer. Ja, der Denzel geht dadurch. Dann kriegen die Bösen so richtig auf die Fresse, ja, so ordentlich. Und dann finde ich das gut. Und neulich habe ich auch wieder nachts, eigentlich hätte ich ins Bett gehen sollen, habe ich so einen Film mit Bruce Willis gesehen, irgendwas mit Violence und so. Und da war auch ganz böse, ganz böse Menschen. Und dann haben die da die anderen, die Guten, befreit. Und am Schluss wurde der ganz böse. Die letzte Szene war dann, dass der Bruce Willis dahin ging und den ganz Bösen erschossen hat. Einfach nur so. Jetzt soll wenigstens vorher mal ins Knie schießen können. Ja, dass der mal auch was fühlt und so. Oder so irgendwo erstmal eine reinhauen, aber nicht einfach so erschießen. Ich war so unbefriedigt nach dem Film. Ja, ich hatte so einen Zorn auf diesen Typen da, der so böse Sachen gemacht hat. Ich war so zornig und dachte jetzt, da muss doch mal Strafe. Eine meiner Wurzelsünden, glaube ich. Als Kind, meine Mutter hat das dann immer begründet mit Gerechtigkeitssinn. Ne? Das finde ich immer ganz furchtbar, wenn so Eltern, nee, der hat halt einen Gerechtigkeitssinn. Ne? Der kann sich noch nicht benehmen, der Henrik. Kann seinen Zorn nicht zurückhalten. Dann hält der Friedel so eine Predigt, sollte eigentlich was mit mir machen, oder? Sollte mich verändern. Sollte sich was tun in der Woche. Und dann sehe ich mich, wie ich ein paar Tage später mit Freunden abends zusammensitze und denen erzähle, wie ich was in so einer bunten Zeitung gelesen habe, so die Zeitung mit den großen Bildern. Ich da gelesen habe, dass jemand McDonald's verklagt, weil er als aus der LGBTQ-Szene ist und nicht in der Frauenkabine sich umziehen durfte. War halt mal ein Mann, jetzt eine Frau, darf sich nicht umziehen. Ich fühlte diesen Zorn in mir und ich besprach den dann so mit den Freunden. Wir besprachen das so und sagten, das ist ja unmöglich. Da war er wieder, der Zorn. Jetzt wusste ich vorher, wenn ich jetzt darüber predige, dass ich das so mitnehme und mir selbst predige, ne? So ein Thema, was ich für mich die Woche mit, habe ich mich ja gefragt, geht es den anderen denn wohl auch so? Und dann habe ich mal so überlegt, was könnte es denn noch so für Punkte geben, wo wir so Zorn empfinden. So manchmal, also Zorn nennen wir das ja nicht gern, oder? Wir nennen das dann, ich habe eine Stinkwut. Ich bin wütend. Ich bin ärgerlich. Ich ärgere mich darüber. Ich bin verärgert. Das hört sich diffuser an, oder? Dann ist das mehr so ein allgemeines Gefühl. Und ich habe so Ärger, ich bin verärgert und das hört sich allgemeiner an. Zorn nennen wir das nicht gern, weil wir irgendwie bei Zorn spüren, dass das so zielgerichtet ist, oder? So, mein Zorn trifft dann oft jemanden. Also mein Zorn trifft meistens jemanden. Manchmal vielleicht, oder dann hoffe ich, dass das der oder die andere das nicht merkt, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich, dass mein Zorn immer sehr zielgerichtet ist. Meistens eben eine Person. Meistens sind es mehrere Personen gleichzeitig. Vielleicht nicht im gleichen Moment, aber da bin ich zornig deswegen und da bin ich zornig deswegen. Und manchmal bin ich zornig auf bestimmte Gruppen in der Bevölkerung. Und dann merke ich, der andere hat den gleichen Zorn in sich und dann denke ich in dem Moment, oh, dieser Zorn ist ja gerechtfertigt. Wenn der andere über diese Gruppe in unserer Gesellschaft so redet, dann darf ich das doch auch, oder? Oder noch ehrlicher gesagt, wenn ich darüber rede und der andere widerspricht mir nicht, dann werte ich das als Zustimmung und dann darf ich das doch so zornig sein. Vielleicht auf Syrer. Darf ich daran zornig sein? Auf Menschen, die südländisch aussehen. Darf ich zornig sein auf diesen Politiker? Und außerdem sind die alle so. Darf ich zornig sein auf die Jugend? Oder die Alten, die alles kaputt gemacht haben? Oder die Jungen, die denken, sie könnten alles besser? Da kommt schnell mal Zorn auf, oder? Und ich merke so bei mir, wenn ich mir die Zeit nehme und mal drüber nachdenke, dass das bei mir so richtig so eine Spirale ist, die mich dann nach unten zieht. Es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und irgendwann komme ich dann hier unten an und dann merke ich, das ist doch nicht gut, oder? Hier oben, da ist das noch so breit und so allgemein und plötzlich kommt das dann hier unten an und spätestens dann trifft es jemanden. Und manchmal hat es ja Kollateralschäden und es zieht einfach runter. Und dann denke ich darüber nach, was ich wieder gesagt habe in dem Gespräch oder als ich mit den Leuten zusammen war. Und dann versuche ich, mir das schön zu reden, aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich in diesem Strudel rede und ich so runtergezogen bin, dann ziehe ich doch andere mit runter, oder nicht? Und dann erzählt der Friedel so einen Mist in der Predigt. Ich lade den nicht mehr ein. Der darf nicht mehr kommen. Warum ist das so? Und Paulus sagt doch im Epheserbrief, lasst aber die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Und wie oft lege ich mich zornig ins Bett? Wie oft liege ich da und bin erfüllt von meinem Zorn? Wieder und ich frage mich, wie kriege ich das weg? Im Jakobus schreibt Paulus, nicht Paulus, im Jakobus, sagt Jakobus, denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Hast du gehört, da steht niemals. Das ist so ausschließlich. Das ist so bedingungslos. Niemals, habe ich mal gelernt, bei Prüfungen, wenn ich eine Prüfung schreibe, Multiple Choice, da steht in der Frage niemals, dann weißt du, das ist falsch. Weil eigentlich unter uns Menschen gibt es kein Niemals. Es gibt immer Ausnahmen. Aber Jakobus sagt, denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Also, ich bin mir sicher, da geht es dir vielleicht so wie mir. Wir verdrängen es entweder oder wir reden uns das ja schön. Manchmal nennen wir ja sogar unseren menschlichen Zorn heiligen Zorn. Gibt es ja den Begriff. Und wir glauben, wir haben ein Recht darauf, zornig zu sein. Wir sollten so sein. Und wir können auch so sein. Und die Dinge sind nun mal auch Mist. Und dann darf ich auch mal was sagen. Und dann darf ich das so empfinden. Wir singen ganz oft, und das ist eins meiner Lieblingslieder, weil da diese eine Stelle drin ist, wo wir singen, Jesus, du kennst mein Herz und liebst mich trotzdem. Also, was ich heute hier nicht sagen möchte, da werden wir nicht hinkommen, dass ich sage, oje, Gott hat dich nicht lieb, weil du zornig bist. Das werde ich dir nicht erzählen, weil ich das auch für mich nicht glaube, weil ich glaube, dass Gott mich liebt, auch wenn ich diesen Zorn ganz oft empfinde. Selbst wenn der sich gegen jemanden richtet, den Jesus eigentlich lieb hat. Weißt du, das vergesse ich ja dann auch immer dabei. Ich vergesse dann immer, dass trotz meines Zorns Gott den lieb hat. Das können wir uns ja dann immer nicht vorstellen, ne? Dass Gott so jemanden lieb haben kann. Aber er liebt mich ja zum Glück auch und trotz meines Zorns. Aber was ich merke, und was ich erlebe und was ich fühle, ist doch, dass das diese Spirale nimmt, oder? Und zu dem Gedanken gesellt sich der noch dazu und zu der Einstellung gesellt sich die Einstellung und dann kommt jemand und gibt mir Recht und dann fühle ich mich bestätigt. Und ich merke gar nicht, wie schmutzig meine Gedanken werden. Wie ich plötzlich anfange, ganze Gruppen zu verdammen. Vielleicht sind es die Männer oder die Frauen. Beim Autofahren, oder? Sag mal. Da muss eine Frau drin sitzen. Oder so fährt nur ein Mann. Hier ist ja der Unterschied, wird ja hier gemacht, ne, Herr Kurs. Da steht ja menschlicher Zorn. Offensichtlich, und das, davon berichtet ja die Bibel, dass Gott zornig ist, dass Gott Zorn empfindet. Also scheint dieser Zorn irgendwas zu sein, was tatsächlich auch irgendwie göttlich ist. Nur die Bibel macht einen Unterschied. Sie macht den Unterschied zwischen menschlichen Zorn und göttlichen Zorn. Und der Unterschied ist ganz einfach und der ist an jeder Stelle in der Bibel zu finden und mit jeder Stelle zu belegen. Wir machen uns das nur nicht so klar, dass sich göttlicher Zorn nie gegen den Sünder, gegen den Menschen richtet, sondern immer gegen das System. Gott hasst die Sünde. Aber er liebt den Sünder. Und wir Menschen haben es genau umgedreht. Unser Zorn richtet sich am Ende immer gegen irgendwen. Und da sollte man vielleicht einfach der Vollständigkeit halber erwähnen, dass es auch gut ist, bestimmte Dinge nicht gut zu finden und so einen heiligen Zorn zu empfinden, der dann bestimmt auch von Gott kommt. Gegen Missstände in der Gesellschaft. Dass vielleicht Menschen ausgegrenzt werden. Dass wir vielleicht gegenüber Minderheiten ungerecht sind. Auch wenn uns das komisch vorkommt, dass ein Mann vielleicht plötzlich eine Frau sein will oder umgedreht. Aber da kann ein heiliger Zorn gut sein, dass man sich für Minderheiten einsetzt. Vielleicht gehört sowas auch in Kirchengemeinden hinein. Vielleicht gehört das eigentlich auch in Golife hinein. Dass wir heiligen Zorn gegen Ungerechtigkeit in der Gesellschaft empfinden. Vielleicht sind ja doch nicht alle Türken schlecht. Vielleicht sind doch nicht alle Frauen schlechte Autofahrer. Vielleicht sind doch nicht alle Männer aggressiv. Vielleicht sind doch nicht alle Italiener Schauspieler beim Fußball. Wenn das hier so im Jakobus drinsteht, ne, Leute, da stehen Sachen, die wollte man lieber nicht hören. Da fühlt sich weiter, wenn wir das nicht ändern, dann sind wir wie Menschen, die in einen Spiegel schauen und ihr Bild sehen und sich umdrehen und vergessen haben, wie sie aussehen. Dümmer kann man nicht sein, oder? Also möchte ich, obwohl ich so denke und ich euch mein Herz offenbare, ich möchte nicht so sein, ich möchte mich nicht von solchen Sachen runterziehen lassen. Ich möchte niemanden hassen. Ich möchte keinen Zorn empfinden gegen irgendjemanden. Weil es gibt immer Schäden. Und es trifft oft nicht nur den, den es treffen sollte dann. Ich treffe mit meinem Zorn oft auch andere, die gar nichts damit zu tun haben. Und wenn ich euch jetzt schon in diesem Moment fragen würde, sollte das in unserer Mitte da sein, dann würde jeder von euch sagen, nein. Keiner würde hier sitzen und würde sagen, okay. Aber immer wieder lassen wir uns da reinziehen. Und das ist der Teufel. So wirkt er. Das ist das, was er macht. Uns da oben in diese Spirale reinzuziehen und wir denken, das ist alles doch noch in Ordnung. Ist doch gar nicht schlimm, ich darf doch mal sowas sagen, oder? Und da möchte ich euch auch mal so aus der Praxis einen Punkt zeigen. Da habe ich neulich schon Freunden erzählt, die zusammensaßen. Ich habe vor ein paar Monaten mal einen Bericht gelesen und da sagte dieser Autor dieses Berichtes, der sagte, wenn ich mit jemandem zusammensitze und der fängt das an, ich habe ja nichts gegen Ausländer, dann weißt du, danach kommt nur noch Scheiße. Und das ist so. Achtet mal darauf. Ich habe ja nichts gegen Männer, aber danach kommt nur noch Scheiße. Ich habe ja nichts gegen Syrer, ich habe ja nichts gegen Schwule, ich habe ja nichts gegen, weiß ich. Gott will das nicht. Gott will, dass wir in den Spiegel schauen und sehen, wie wir sind. Und dass wir uns nicht umdrehen und vergessen, was wir gesehen haben. Gott möchte, dass wir unser Leben ändern. Gott sagt, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet und zornig werdet. Bei mir ist es genau umgedreht. Bei mir ist es genau umgedreht. Komplett. Zuhören ist eine Katastrophe und meine Meinung ganz schnell. Ich würde mir wünschen, dass ich viel mehr göttlichen Zorn in mir hätte. Aber ich mache dafür keinen Platz, weil der ja genau dem entgegenstehen würde, was ich so als menschlichen Zorn empfinde. Du kannst dir sicher sein, wenn du Zorn empfindest, der menschlich ist, dann steht der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gerade dem göttlichen Zorn entgegen. Weil wenn du zornig bist gegen einen Menschen, dann sagt Gott, aber ich liebe diesen Menschen. Und Gott hasst das System, wie wir es leben, dass wir uns gegeneinander hassen und aufbringen. Da gilt es, den Anfängen zu wehren, es nicht zuzulassen. Und wenn wir uns fragen sollen, wie wir es ändern wollen, dann ist die Änderung genau an dem Punkt notwendig, nämlich da, wo es anfängt. Und dass wir eine Entscheidung treffen für uns. Dass ich sage, nein, ich möchte das nicht. Das ist der erste Schritt zur Besserung. Die Einsicht kennen wir seit Kindesbeinen, oder? Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und dass wir anerkennen, ja, nein, der Zorn hat in meinem Leben nichts zu suchen. Der versaut mir und anderen das Leben. Er macht uns das Leben kaputt. Gott möchte, dass ich eine Entscheidung treffe. Für ihn. Dass ich nicht zornig werde auf den Frieden, wenn Gott mir sowas sagt. Sondern er will sagen, schau mich an. Was Gott gemacht hat, ist letzte Woche gesagt, Henrik, guck mal, wie ich aussehe. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt, der uns hilft, da einen Weg zu finden, für unser Leben mit solchen Dingen umzugehen, mit dem Zorn umzugehen. Nämlich dahin zu schauen, wer Jesus wirklich ist, wie Gott ist. Dieser Gott, der da am Kreuz hängt, die Hände, die segnenden Hände, die heilenden Hände, die liebenden Hände, durchbohrt, hängt dort und er könnte sagen, Leute, ihr werdet alle in der Hölle landen. Mein Vater wird euch bestrafen für all das, was ihr hier getan habt. Wir hätten all seinen Zorn verdient. Alle Bestrafung wäre gerecht gewesen. All sein Zorn. Und er schafft es, mit einem auf den ersten Blick unglaublichen Kraftakt genau das Gegenteil zu tun. Ich fragte mich immer, Woher nimmt er diese Kraft, da am Kreuz zu hängen und sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Woher hat er diese Kraft genommen? 100 vorher geheilt. Er hat nur Gutes getan. Und dann las ich, und dann soll mir noch einer sagen, Gott wirkt nicht in so Zeiten und spricht nicht mit einem. Und dann las ich diese Woche von Dallas Willard, vielleicht der größte Theologe des letzten Jahrhunderts. Der sagt, das war kein Kraftakt. Ein Kraftakt war für Jesus die Situation im Tempel. Weil es gar nicht seinem Wesen entsprach. Er musste sich nicht anstrengen zu lieben. Er musste sich nie anstrengen zu vergeben. Er musste sich nie anstrengen, gütig zu sein. Mild und sanft und nachgebend. Weil es sein Wesen ist. Weil er so ist. Weil er nur das empfindet, ein Kraftakt für Jesus, war hart zu sein und strafend. Das war ein Kraftakt. Aus Jesus kommt von Natur aus nur Liebe und Reinheit und Milde. Und deshalb ist es so wichtig, auf Jesus zu schauen. Um diese Spirale zu durchbrechen, um in die genau andere Richtung zu kommen. Um zu sagen, ich schaue auf Jesus, ich schaue auf ihn und lass mich von da unten wieder hochziehen auf das, was wirklich richtig ist und was wichtig ist. Und geh den Weg mit ihm. In dieser bunten Zeitung mit diesen großen Überschriften las ich dann gestern auch wieder einen Bericht. Also ich lese nicht nur diese Zeitung, ja, nicht, das ist immer online und ich habe es ja nur wegen Sport. Ne? Da las ich gestern, einen Tag, nachdem ich noch diese Geschichte aus der gleichen Zeitung erzählt habe, mit dieser Frau, die da in der Umkleidekabine von McDonald's will, las ich die Geschichte von der Kultusministerin in Norwegen. Ich weiß nicht, ob das auch einer gelesen hat. Die hat einen Preis bekommen, weil sie sich für die LGBTQ-Szene eingesetzt hat. Und hat auf dieser Preisverleihung ihren Pullover nach oben gezogen und hat ihre nackten Brüste gezeigt. Für ein paar Sekunden. Was macht die? Skandal! Und dann las ich weiter, habe zum Glück nicht nur die Überschrift gelesen. Und dann las ich weiter, was der norwegische Regierungschef über seine Kultusministerin daraufhin gesagt hat. Und er fand nur lobende Worte. Was für eine feine Frau sie ist. Und dass überall, wo sie auftritt, es um Würde und Anstand geht. Und dass sie mit ihrem Handeln in dieser Welt Gutes tut. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass es gut ist, auf das Gute zu schauen. Und auf das Richtige zu schauen, auf das, was schön ist. Ich meine, na klar habe ich mich gefragt, was wäre wohl, wenn Claudia Roth auf irgendeiner Veranstaltung ihre Bluse aufmachen würde und unser Kanzler würde sagen, ja, schön. Ja, denkt jetzt an was anderes, Blumenwiese oder so. Versteht ihr, was ich sagen will? Lass uns auf das Schöne schauen. In Sprüche 4 steht, mehr als alles. Also wieder sehr absolut, ne? mehr als alles, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich wünsche mir, dass ich in einer Gemeinde lebe, wo wir darüber reden dürfen, dass unser Herz nicht rein ist. Dass da manchmal ganz viel Müll drin ist. Dass man das sagen darf. Und dass wir uns gegenseitig sagen, dass Jesus uns trotzdem lieb hat. Aber dass wir dann gemeinsam versuchen, die Dinge anders zu machen. Liebevoll zu sein und schön zu reden. Gute Sachen sagen, liebevolle Sachen sagen. Und dass wir uns in dieser Spirale nach oben bewegen. Dass wir uns von Jesus verändern lassen und nur auf das Gute schauen. Denn Leute, in unserem Herz entspringt alles, alles, was unser Leben nachher ausmacht. Und wenn Zorn da drin ist, dann wird Zorn dein Leben regieren. Also lass es nicht zu. Lass nicht zu, dass Zorn dein Leben regiert, sondern lass es Sanftmut sein und Freundlichkeit und Güte. Und unsere Oberteile lassen wir trotzdem an, oder? Ich bitte euch aufzustehen und lasst uns diesen Jesus anbeten. Herr Jesus, wie schön du bist. Unfassbar. Wie liebevoll, wie rein und so ganz ohne Zorn. Und es tut gut, das zu sehen, darauf zu schauen und unser Herz davon bewegen zu lassen. Und Herr, wir wollen unser Herz dir geben. Wir wollen Platz schaffen. All diesen Zorn hinauswerfen aus unserem Herzen, den wir empfinden, und wollen dich hineinlassen. Damit alles, was in unserem Leben passiert, aus dem entspringt, was mit dir zu tun hat. Damit du uns bewegst, in jedem Augenblick, dass es keinen Moment gibt, an dem es anders ist. Herr, dass du unsere Hoffnung bist. Herr, du lebst und hast alles, was war, alles, was unvergebbar war, ins tiefste Meer geworfen. Hast es ungeschehen gemacht. Alles das, was wir getan haben, was keiner vergeben kann, hast du ungeschehen gemacht. Durch deine Sanftmut, durch deine Liebe, durch deine Güte. Hab Dank dafür, Herr, dass du lebst. Dass du lebst in unserem Leben. Dass du lebst in unserer Gemeinde. Dass du hier bist und uns veränderst. Amen.